Also, neues Kapitel Beschreibungslogik. Beschreibungslogiken gibt es eine ganze Reihe verschiedener Ausdrucksstärke. Uns wird die meiste Zeit beschäftigen eine relativ einfache Variante, die nennt sich ALC. Das heißt wie Attribute Language with Complement heißt das. Also Attribute Language ist irgendwie ein anderes Wort für Beschreibungslogik, so hieß das damals halt. Und Complement heißt, ich darf überall Negation hinschreiben. Das ist ein Fragment von voll, also Fragment im Sinne von, ich kann es syntaktisch dahin einbetten. Aber es ist eben entscheidbar, im Gegensatz zu voll selbst. Also es ist praktisch eine Einschränkung der Ausdrucksmächtigkeit, die uns die Entscheidbarkeit rettet. Man hat das damals ja so in den 90ern irgendwie eingeführt, als also damals diese Beschreibungslogiken so hochkamen. Und irgendwann hat man festgestellt, dass das, was man da definiert hat, seit langem eigentlich bekannt ist. Und also seit langem hieß also wirklich seit der aus unserer Sicht vorletzten Jahrhundertwende, also ungefähr so 1905 oder so die Ecke. Und zwar, dass das Ding äquivalent ist zu einer bestimmten sogenannten Modallogik oder auch anderen, also es gibt auch andere Beschreibungslogiken, die sind dann äquivalent zu anderen Modallogiken. Das ist also dann in dem Sinne so plötzlich so eine nachträgliche Validierung des ganzen sehr alten Gebiets der Modallogik, die damals also mehr als so ein philosophisches Vehikel galt. Ja, das ist also im Nachhinein dann plötzlich der Star unter den Logiken geworden, das Ding. So, da, konkret entspricht also ALC einer Modallogik, die nennt sich K, beziehungsweise genauer nennt sie sich K-Index M, wobei also das M bestimmte Dinge zählt, die da vorkommen. Das heißt, es ist gewissermaßen parametrisiert, das ist ALC auch. Ja, das heißt, ja, diese Gleichheit, die wird, die macht es etwas schwierig, Papiere über Beschreibungslogik beziehungsweise Modallogik zu schreiben. Ja, man möchte es immer verkaufen als Beschreibungslogik. In Wirklichkeit ist es Modallogik und man möchte auch in Modallogik notieren, weil Modallogik die schönere und kompaktere Notation hat. Das heißt, man macht irgendwie immer alles zweimal. Ne? Wir werden hier auch beide Notationen verwenden. Ja, also immer dann, wenn wir irgendwie Beispiele machen, wo irgendwas irgendwie besonders suggestiv aussehen soll, nehmen wir ALC und immer dann, wenn wir in der Theorie tatsächlich rechnen, nehmen wir Modallogik. So, ich schreibe dann gleich noch so eine Art Glossar hin. Das Dumme ist, dass also nicht nur die Notation abweicht, was die Formeln angeht, die Notation weicht auch ab in der Semantik und sie weicht ab in der Metatheorie. Das fängt damit an, dass also in ALC eine Formel nicht eine Formel heißt. Gut, wir sehen das gleich alles. Ja, und wir werden also nur so als weiterer Plan, wir machen also jetzt eben wie gesagt ALC als und die Schlussfolgerungsprobleme und die Ausdrucksstärke von ALC als so den Hauptteil, dann und zwar machen wir das erstmal zumindest in der Metatheorie ohne T-Box, während also die Aufgaben natürlich mit T-Box sind. Wir werden gleich sehen, was eine T-Box ist. Dann machen wir als nächstes eben ALC mit T-Box. Das ist dann also von den Reasoning-Algorithmen etwas komplexer. Oder ist das komplexer? In erster Linie anders. Und man kann dann von da aus weiter verzweigen, sowohl nach unten als auch nach oben. Also nach unten heißt, man schränkt die Ausdrucksstärke noch weiter ein, dann kommt man zu so Dingen wie EL und nach oben wären also dann ja Dinge, die wir wahrscheinlich nicht schaffen und die auch nicht im Skript stehen und irgendwie habe ich noch nie geschafft, das Skript alle zu kriegen im Rahmen so einer einsemestrigen Veranstaltung. Also kommt nach oben wahrscheinlich nichts, aber de facto gibt es also einen ganzen Stapel von Beschreibungslogiken, die eben deutlich ausdrucksstärker sind als ALC. Und der Gipfel davon ist also das, was aktuell in AUL 2 die unterliegende Beschreibungslogik ist, die nennt sich Schroik-D. So, das ist also all diese Buchstaben stehen für konkrete Features, die eben also zu ALC noch dazukommen und dann diese Beschreibungslogik definieren. Da wird es dann eben mit den Reasoning-Algorithmen auch noch komplizierter. Das hier weiß man ist, hier P-Space und da X-Time vollständig. Das Beste, was man über Schroik-D an oberer Schranke hat, ist, glaube ich, dass es entscheidbar ist und die beste untere Schranke, die man kennt, ist doppelt X-Time oder sowas. Ja, also das kostet schon auch was. Ja. So. Ja, wir hatten, also wir machen jetzt natürlich als erstes die Einführung der Syntax. Ja, und wir hatten gesehen, dass also sowohl in ganz simpler Aussagenlogik als auch erst recht in Logik erster Stufe die Syntax eben parametrisiert ist über einen Vorrat von Symbolen, den man sich gibt. So ist das auch hier. Da das meistens nicht als Signatur bezeichnet wird, nenne ich das mal grob, wie auch im Skript. Syntaktisches Material. So, nicht? Also es ist effektiv eine Signatur. Und zwar hat die drei Anteile. Also NC, NR und NI. Wobei wir das hier so ein bisschen einklammern. Ja, also ich erkläre gleich, was es ist, aber wir werden also die Reasoning-Algorithmen nicht darauf ausdehnen, weil das so fürchterlich interessant einfach nicht ist und alles so ein bisschen verkompliziert. Also NC ist eine Menge von Dingen, die nennen sich in Beschreibungslogik Terminologie atomare Konzepte. Und NR ist eine Menge von Rollen oder manchmal der Klarheit halber Rollennamen. Ja, also ich werde meistens nur Rolle sagen. Und letztlich ist NI eine Menge von Individuen bzw. Individuennamen. So, also hier fängt schon an, ja, also man sieht hier das Wort Konzept. Ja, also Konzept übersetzt sich in normaler Logik in das Wort Formel. Ja. Atomar heißt eben, das ist eine nicht zusammengesetzte Formel. Gut, ne, also so ein Platzhalter kann man sich zunächst mal denken wie in Aussagenlogik so ein propositionales Atom, nur dass eben die Semantik einen kleinen Schlag komplizierter ist als bei den propositionalen Atomen. Aber das ist auch die Bezeichnung, die es sonst anderswo hat. Also in normaler Modallogik, die also, wie gesagt, also gute 90 Jahre älter ist als Beschreibungslogik, heißt so ein Ding ein propositionales Atom oder nur ein Atom. Eine Rolle ist also das ist praktisch eine binäre Relation. Ne? Also eine Rolle ist also etwas, worüber Individuen in Beziehung stehen können. Sowas wie Kindschaft, Teilheit oder sowas. Ja, also wenn ein Motor Teile hat, dann ist das eine Rolle, has part oder sowas. Und Individuen sind eben einfach Konstanten im Grundbereich. In Ontologien sind die schön zu verwenden. Ja, dann kann man eben nicht nur über US-Präsidenten sprechen, sondern auch mal über George Bush. Nicht? Wenn man also Bezeichner für Individuen hat. Insofern, Sie können das also, wenn Sie Ontologien schreiben, getrost verwenden. Wie gesagt, das zu den Reasoning-Algorithmen fügt es jetzt nicht so viel hinzu, außer eben mehr Schreibkram. Also deswegen lassen wir es da eher weg. Sie werden feststellen, dass die Dinger in Protégé zum Beispiel anders heißen. Ja, also Es gibt also im Wesentlichen drei Terminologiewelten. Das ist einmal die Welt der Modallogik, dann ist das die Welt der Beschreibungslogik und dann ist das die Welt von OWL, also der Web Ontology Language, die im Wesentlichen ein Superset von der Beschreibungslogik ist. Also das Superset heißt, gut, in OWL gibt es noch Sachen, die nicht mehr Beschreibungslogik sind, die dann endgültig unentscheidbar sind. Aber also im Wesentlichen ist OWL einfach ein Dialekt von Beschreibungslogik. Aber die Bezeichner sind dann eben wieder anders. Also wenn Sie insbesondere, wenn Sie Protégé aufmachen, sehen Sie dann andere Bezeichnungen dafür. Hier zum Beispiel statt Konzepten heißt das dann Klassen, ja, in so einer objektorientierten Sichtweise gewissermaßen. Und letztlich ist es nicht falsch zu denken, dass hier also ALC so eine Art Sprache für Objekte ist. Und Rollen heißen da, ne, Eigenschaften, beziehungsweise dann eben auf Englisch Properties oder Object Properties. So, das ist also das syntaktische Material. Und wie gesagt, das mit dem NI, das klammern wir mal ein. Das spielt bei uns jetzt nicht so die gesteigerte Rolle. Jo, und gut, das ist das syntaktische Material und darüber führen wir jetzt eine Grammatik. Eine Grammatik jetzt für Konzepte, typische Buchstaben für Konzepte, groß C, groß D und sowas. So, wie gesagt, die definieren wir über eine Grammatik, die folgende. Sie fängt an wie propositionale Logik, Fallsummen oder ja, propositionales Atom beziehungsweise eben atomares Konzept. Das heißt also, das A stammt jetzt aus dem NC. Dann gibt es volle boolesche Konnektive, also nicht C oder C und D, wobei also nur um alles noch weiter durcheinander zu bringen, die propositionalen Konnektive in Beschreibungslogik anders geschrieben werden, nämlich typischerweise mit solchen eckigen Symbolen hier. Es heißt aber wirklich haargenau dasselbe wie die normale Konjunktion, die mit spitzem und geschrieben wird. Und als letztes diese sogenannte existenzielle Restriktion. Es gibt ein R, so das C. Dabei ist R eben so ein Rollenname. Also haben wir also die beiden Stellen, wo jeweils unser syntaktisches Material auftauchen kann. Hier die atomaren Konzepte, die kann ich einfach hinschreiben. Und die Rollennamen, die kann ich in solchen existenziellen Restriktionen verwenden. Machen wir mal ein Beispiel für eine Formel. Achso, noch eben Abkürzungen. Abkürzungen sind wie üblich, also ich gönne mir Implikationen, Disjunktionen und was weiß ich, alles kodiert, wie man das erwartet. Und dann gibt es universelle Restriktion für alle R.C. Und das kodiere ich wie erwartet als nicht existiert R.NichtC. So, dieser Existenzquantor über ein binäres Prädikat letztendlich, ja, das ist vielleicht so ein bisschen überraschend, aber das erklärt sich gleich natürlich aus der Semantik. Ich schreibe einfach mal intuitive Formeln hin, die man da schreiben kann, zum Beispiel das wäre so ein typisches Axiom, das man in der T-Box finden würde. Dieses Teilmengenzeichen, auch eckig, habe ich noch nicht eingeführt, aber das denken Sie sich mal für einen Moment als Implikationszeichen. Also jetzt sage ich was über das Konzept Democratic Country. Das wäre also jetzt ein atomares Konzept. Und dann würde ich sagen, Das impliziert dann exists has government. Das hier wäre also eine Rolle, die also Länder und ihre Regierungen in diesem Falle in Beziehung setzt. Und dann sage ich noch was über das Government, was halt existiert. Und in diesem Falle sage ich, es sei gewählt. Ne? So. Nicht, das wäre nur so eben als Intuition darüber, wie also diese Existenzquantoren und Rollen verwendet werden. So, um wirklich zu verstehen, was das heißt, braucht man natürlich die Semantik. So, und die Semantik ist definiert über sogenannte Interpretationen. Das ist jetzt kein völlig absurdes Wort, das heißt woanders zum Teil auch so. Nur eben in der Modallogik normalerweise nicht. Also zum Beispiel in Prädikatenlogik, das, was wir ein Modell nennen, das kann man durchaus genauso traditionell auch eine Interpretation nennen. So, also eine Interpretation notieren wir typischerweise mit so Skriptbuchstaben in der Nachbarschaft von I, also sowas wie I oder J oder allenfalls noch K vielleicht. Die besteht aus drei Komponenten. Einmal einen sogenannten Grundbereich. Das ist einfach irgendeine Menge und die schreibe ich eben Delta oben I. Also das heißt immer Delta und oben kommt halt das I hin, um anzudeuten, zu welcher Interpretation es gehört. Und dann so eine Interpretationsfunktion, die darin besteht, dass ich an die Symbole meines syntaktischen Vorrats eben immer oben so ein I dran schreibe und dann eine entsprechende Bedeutung dafür kriege. Das ist zum einen für die atomaren Konzepte, also die A in NC, so ein Ding, wenn ich da oben ein I dran schreibe, also die Interpretation mir geben lasse, ist einfach eine Teilmenge des Grundbereichs. Also mit anderen Worten, die atomaren Konzepte sind unnäre Prädikate, wenn man will. Ja? Und ich hatte ja schon angekündigt, für so ein Rollenname R, der steht im Wesentlichen für ein binäres Prädikat. Das heißt, die Interpretation von R, R oben I, ist eine Teilmenge von Delta I kreuz Delta I. So, und dann habe ich für jedes Konzept C, also gebildet gemäß dieser Grammatik da links, habe ich dann eine Semantik in Gestalt einer Extension, die eine Teilmenge von diesem Grundbereich Delta I ist. Die ist im Wesentlichen wie erwartet, ja, gut, zum Beispiel Fallsum, ne, also leeres Konzept ist natürlich dann leer. Ja. Negation wird interpretiert wie erwartet. Ja. Das ist also ein Grundbereich ohne oder minus meinetwegen Interpretation von C. Nicht? Das ist Konjunktion ist einfach Durchschnitt. Das heißt also C und die Interpretation von C und D ist die Interpretation von C geschnitten mit der Interpretation von D. So, und geschickterweise habe ich hier unten jetzt wieder eine breitere Zeile, wo eben hinpasst die Interpretation des eigentlichen Casus Knactus, also hier diese existenziellen Restriktion. Also die Interpretation von existiert R.C. Das soll interpretiert werden als all diejenigen Individuen, die über diese Rolle R zu etwas in C in Beziehung stehen. Ja? Daher der Existenzquantum. Das heißt, formal ausgeschrieben sind das also diejenigen Individuen D in diesem Grundbereich Delta I, So, das gilt. Es existiert ein weiteres Individuum E in dem Grundbereich. So, das gilt. D, E ist in RI, das heißt, die stehen also über diese Rolle R in Beziehung, D zu E. Und E ist in der Interpretation von C. Jo. Okay, das war schon die gesamte Definition der Syntax und Semantik von ALC, bis auf die Geschichte mit den T-Boxen. So, das machen wir gleich. Jetzt atmen wir erstmal durch, beziehungsweise atmen ich durch und Sie nicht. Und stattdessen schreiben Sie nochmal eben die formale Definition auf von der Semantik von dem Allquantor hier, wie sie sich aus dieser Definition ergibt. Jo. Sie können da getrost rechts wischen, also das müssen Sie jetzt nicht alles so dahin quetschen. da hinten, ne? Aber ich weiß gar nicht, haben wir Wasser? Achso, ja, muss gleich eh noch Neues holen.
Alle D aus dem Grundbereich. So dass für alle E aus dem Grundbereich gilt die E ist nicht in RI oder
doch, das stimmt tatsächlich. Das stimmt tatsächlich. Das könnte man jetzt etwas weniger verklausuliert noch aufschreiben.
Ja, weil das ist ja für alle aus dem Grundbereich ist es ja auch der Grundbereich. Insofern.
Ach so, nee, ach so, da ist auch was schiefgegangen, dann beim Abschreiben wahrscheinlich einfach. Schauen Sie nochmal, was da an Forderungen an E kommt.
Also es gibt ein E aus dem Grundbereich, sodass DE
ziehen Sie nochmal runter, dahinter steht ja, also auf der hinteren Tafel steht ja noch die Definition.
Ja, genau. Also das im Komplement davon muss E erfüllen. Also jetzt ohne die Negation würde das bedeuten, es gibt ein E, sodass DE aus der Interpretation von R und E. Achso, ja. Oder nicht
ganz rechts unten, also jetzt auf der hinteren Tafel, ganz rechts unten.
Ja, nicht aus DI. Oder CD, genau. CD. Ja.
Genau.
Jetzt alle. Ja. Verschrieben.
Genau. Ja, und wie gesagt, das könnte man jetzt nochmal, also so jetzt formal richtig, also man könnte es etwas lesbarer umschreiben, statt DE nicht in R oder E in C könnte man schreiben. Eine Implikation, also, nicht? Ja, ne, vielleicht schreiben Sie es noch einmal hin, dann haben wir es für alle zum Verinnerlichen nochmal da stehen. Genau, ja, also nicht das mit den aristotelischen Formen, ja, das ist also nicht nur Predigt, sondern diese beiden aristotelischen Formen, also einmal für es gibt und einmal für alle, die sind eben auch tatsächlich formal dual zueinander, nicht? Wenn ich also die eine von dualisiere, kommt die andere raus, so, nicht? In diesem Falle habe ich die für es existiert formalisiert, nicht? Also alle, also es gibt einen R, das C ist, wenn ich das dualisiere, kommt raus, alle R sind C, nicht? Also modulo eben der Tatsache, was ist der Frage, was für alle R nun genau bedeutet, nicht? Ja, damit haben wir also diesen Aalquantor. Ja, mit der Semantik sehen wir jetzt also, was zumindest mal diese Teilformel hier unseres Beispiels heißt, nicht? Das heißt also, das bezeichnete Dinge, wo die also über sowas wie has government, das ich immer mit HG abkürze, zu etwas in Beziehung stehen, was wiederum in E wie elected drin ist. Nicht? Also nehmen wir nochmal das Beispiel, was auf dem Zettel steht, ja. Dieses Popular Guy Beispiel. ist also jemand, also wenn jemand ein Popular Guy ist, dann ist, sind alle seine Freunde ebenfalls Popular Guys. Sehen Sie einen durchaus intendierten, also ironisch intendierten Randfall, für den das auch schon wahr ist? Wenn jemand keine Freunde hat, ja, dann, oder wenn ich das jetzt sogar hier mal mit gleich vielleicht definiere, ja, also ne, dann, dann nach der Definition wäre also auch jemand ein Popular Guy, der gar keine Freunde hat, denn dann gilt auch, dass alle seine Freunde Popular Guys sind. Nicht? Also dieser Allquantor hier, ja, also dieses, nicht? Also das kann, kann gewissermaßen leer sein, ja. Also wenn das hier nie erfüllt ist, dann müssen wir die Implikationen nie überprüfen. So. Ja, nicht? Also dann insbesondere würde sich das dann also so malen, ne? Einfach so ein Punkt, von dem keine Pfeile ausgehen. Der erfüllt also jeden Allquantor. Ne? Gut. Jetzt mal doch in meinen Ablaufplan gucken. Genau, jetzt würde ich also als nächstes mal. Hey, natürlich haben wir Wasser, ganz viel. Dann wäre noch einen zweiten Eimer extra. So, wie angekündigt gibt es also diesen völlig äquivalenten Formalismus Modallogik. Genauer gesagt eben, wie gesagt, diese Modallogik K Index M. So, Km entspricht also ALC mit genau M-Roll. Nicht? Also dieser Index M, der sagt praktisch, wie viele unterliegende binäre Relationen es gibt. Und ich nehme ja mal her, so eine m-elementige Indexmenge i. Ich will mich nicht genau festlegen, dass das jetzt ausgerechnet die Zahlen 1 bis m sind, sondern ich möchte auch ab und zu mal was Suggestiveres dafür schreiben. Und habe dann eine Grammatik, die jetzt sich wieder normaler mit einfach Formeln phi psi schreibt. Die ist, wie erwartet, fängt also mit so einem boolschen Anteil an, nicht? Fallsummen, Negation, Konjunktion. Und das mit der existenziellen Restriktion, das schreibt sich dann aber anders. Und zwar einfach als so einen sogenannten Diamond. Die Rolle, die jetzt also hier dahinter kommt, ist also jetzt einfach ein Index. Der steht jetzt hier auch unten in Indexposition, also als Subskript. Und dahinter kommt eine Formel. Nicht? So, also es ist kein sehr großer Unterschied. Nicht? Also wenn jetzt also zufällig gerade mal nr, also die Menge der Rollennamen, wenn die aus Rollen R1 bis Rm besteht, dann würde ich also sagen, das existiert Ri, das entspricht dann dem Diamond Index I. Ne? So, das wäre so ungefähr die Übersetzung. Ach so. Ich habe hier vergessen zu sagen, es wird vom Grundbereich vorausgesetzt, dass er nicht leer ist. Ja. Das ist, bleibt hier so. So, die Modallogik spricht einfach von der Terminologie her über in der Semantik über sogenannte Kripke-Rahmen statt über Modelle. Saul Kripke, der ist also jemand, der das, diese Semantik erfunden hat, oder naja, gut, wer sie ganz genau erfunden hat, kann man sich historisch drüber streiten. Es lag vielleicht auch irgendwie in der Luft, aber das ist derjenige, der dafür bekannt geworden ist. In den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts, wohlgemerkt, als die Logik selber schon 50 Jahre alt war. Das heißt, die Erfindung der Semantik dieser Logik, die ist also Jahrzehnte später erst gekommen. Das war also ursprünglich eine Logik, die praktisch rein syntaktisch behandelt wurde. Also so ein Kripke-Rahmen, hier wollen wir ihn schreiben. Ist also sowas hier, also wir schreiben da als typischen Buchstaben Skript F für und so ein Ding besteht aus zwei Komponenten, also erstens so eine Grundmenge, die schreiben wir hier mal X, wiederum die darf nicht leer sein und die Sichtweise der Modallogik ist traditionell eben auf sowas eine andere. Also die denkt sich das nicht als eine Menge von Individuen in einer echten, in einer Welt, die man irgendwie modelliert, sondern vielmehr ist also Modallogik ursprünglich etwas, was also zur philosophischen Analyse der Begriffe notwendig und kontingent dient. Ja, also es gibt Dinge, die sind notwendigerweise wahr und es gibt Dinge, die nur kontingenterweise wahr sind, wo also, ich kann das Wort kontingent kaum besser erklären, als dass es eben das Gegenteil von notwendig ist. Was ist notwendig wahr? Ja, gut, je nachdem, wie stark man die Welt nun variieren will. Ja, man würde also sagen, 2 plus 2 ist notwendigerweise gleich 4. Dass Trump jetzt gerade notwendigerweise Präsident der USA ist, würde man vielleicht nicht sagen. Also man muss sich nur relativ geringe Änderungen an der Welt vorstellen, um sich zu überlegen, dass es vielleicht auch hätte anders laufen können. Da gibt es Dinge, die sind irgendwie dazwischen. Was weiß ich, dass die Gravitationskonstante jetzt also einen bestimmten Wert hat. Das hätte vielleicht bei anderem Verlauf des Urknalls auch anders sein können. Da gibt es also eine Grade von Notwendigkeit gewissermaßen. So, und zur Analyse von diesem Begriff notwendig ist eben die Modallogik mal erfunden worden. Und ja, wie ich eben angedeutet habe, also um zu sehen, was notwendig ist und was nicht, muss man sich eben Welten und alternative Welten vorstellen, wo in den alternativen Welten eben auch mal was anders ist als hier. Daher also die Bezeichnung Welten für diese Elemente des Kripke-Rahmens. Die Informatik hat die Modallogik recht früh adoptiert, also noch bevor Beschreibungslogiken erfunden wurden. In der Sichtweise der Informatik sind also solche Welten eher Zustände eines Systems, das sich irgendwie entwickelt, nicht? Und deswegen wegen gewissen Zeitpunkten anders aussieht als zu anderen. So, und diese RIs, die sind wieder Teilmengen von X Kreuz X. Die werden jetzt hier eher als sowas wie Erreichbarkeitsrelationen gelesen, also nicht, also welche gewissermaßen die denkbar Alternativrelation zwischen Welten, ja, also wenn ich jetzt eine bestimmte Welt vor mir sehe, sind nicht alle Welten dazu mögliche Alternativen, sondern vielleicht nur einige, also diese Erreichbarkeitsrelation und in der Informatik-Sicht ist das dann eher so eine Art Übergangsrelation, also Zustandsübergangsrelation, die mir sagt, wie komme ich von einem Zustand zum nächsten. So, und dann gibt es also noch ein Kripke. Achso, jetzt habe ich hier natürlich was vergessen. Also auch in der Modallogik gibt es propositionale Atome. Hier P, nicht? Gut, wie wollen wir die jetzt nennen? Ich nehme mal den Vorrat an propositionalen Atomen, den nenne ich mal groß P. Das I hier dagegen natürlich stammt aus meiner vorgegebenen Indexmenge, habe ich jetzt auch gar nicht ausdrücklich gesagt. So, so mit anderen Worten, wir ahnen das schon, ja, also so ein Kripke-Rahmen, der gibt uns halt eine Interpretation der Modaloperatoren hier. Was er uns aber noch nicht gibt, ist eine Interpretation hier dieser propositionalen Atome. Dafür gibt es dann sogenannte Kripke-Modelle. Wollen wir die nennen? Die nennen wir genauso wie unsere Modelle in Prädikatenlogik, also Deutsch M. So, und so ein Kripke-Modell besteht also erstens aus einem Kripke-Rahmen und zweitens einer sogenannten Valuation V. Die jedem propositionalen Atom jetzt eine Teilmenge des Grundbereichs zuordnet. So, nicht? Das ist also dieselbe Sichtweise im Grunde wie vorher. Ja, und wir sehen das hin und her übersetzen. Ja, also so ein Kripke-Modell ist im Wesentlichen eine Interpretation. Ja, also es interpretiert uns ja, jetzt hier Indizes der Modaloperatoren in ALC eben stattdessen Rollennamen als binäre Relationen auf dem Grundbereich. Und ein Kripke-Modell interpretiert uns zusätzlich noch propositionale Atome oder eben äquivalenterweise atomare Konzepte als Teilmengen des Grundbereichs. Ja, das ist also alles genau dasselbe. Das heißt, ich werde jetzt also auch nicht hingehen und hier nochmal die Semantik definieren. Also ich hoffe, dass sich das einfach anhand dieser Entsprechung hier mehr oder weniger von selbst ergibt. Ja. Vielleicht sagen wir nochmal, dass wir also hier eher von einer Erfülltheit sprechen. Das ist also noch so ein notationsmäßiger Unterschied. Ja, während also in Beschreibungslogik gerne mit diesen Extensionen hantiert wird, wird also hier in Modallogik lieber von so einer Erfülltheitsrelation gesprochen. Das Modell muss man natürlich streng genommen dazu nennen. Wenn das Modell klar ist, lässt man es auch gerne mal weg. Und naja, interessante Klauseln sind dabei x erfüllt p, genau dann, wenn x Element von v von p ist und x erfüllt Diamond I von Phi, genau dann, wenn ein X' existiert mit X, X' in RI und X' erfüllt Phi. Das ist so die Schreibweise, die man klassisch modallogisch bevorzugen würde. Man würde dann als die Semantik von Phi in M würde man bezeichnen, oder die Extension, das sind also diejenigen x in x, für die gilt x erfüllt oder m, x erfüllt phi. Nicht? Das heißt, dann hätte man hier genauso eine Extension, wie man sie auch in der Beschreibungslogik schreibt. Nicht? Also man kann offensichtlich diese Erfülltheitsrelation und die Extensionen ineinander konvertieren. So. So, und dann gibt es noch ja, so ein Übersetzungswörterbuch, nicht? Modallogik in Beschreibungslogik. Was also in Modallogik und in jeder anderen Logik auch eine Formel heißt, heißt eben in Beschreibungslogik ein Konzept und in AUL eine Klasse oder genauer ein Klassenausdruck, eine Class Expression. Was in Modallogik ein Kripke-Modell oder kurz auch oft nur ein Modell heißt, ist eben hier eine Interpretation. Ich glaube, in AUL das Gleiche. Was hier eine Modalität ist, ist hier eine Restriktion, und zwar gibt es hier ja die Modalitäten, eben den Diamond, den wir eingeführt haben, mit Index i meinetwegen. Achso, sein Dual ist übrigens, habe ich gar nicht gesagt, ist die Box, Box-Index i, nicht? Also übrigens in Begriffen dieser Notwendigkeitsanalyse schließt sich also die Box als notwendigerweise und damit der Diamond, na, in der Zeit das Publikum aufzuwecken, also wenn Box notwendigerweise gelesen wird, was ist dann die natürlich sprachliche Entsprechung von Diamond, wenn das Duale ist?
Das ist das Kontingent.
Nee, nein. Also das Duale von notwendig ist nicht kontingent. Man mache das mal im Kopf. Ja? Man dualisiere mal notwendig. Also die Dualisierung von notwendig wäre ja nicht notwendigerweise nicht. Mit anderen Worten. Möglicherweise, genau. Das Dual von notwendig ist möglich. Genau, so, nicht? Also das ist, nicht, also das entspricht, das ist das Duale von dem Ding, also das mit dem Allquantor, das entspricht hier der Box. Nicht? Das ist also hier, das sind die beiden, also diese, und diese Dinger heißen eben Restriktionen, nämlich existenzielle Restriktion und universelle Restriktion. Und sowas heißt also in Modallogik eine Modalität. Was gibt's noch? Was in Modallogik eine Relation heißt, nicht diese RI, die sind ja Relationen, Teilmengen von Grundbereich zum Quadrat. Das heißt also hier Rolle und hier Eigenschaft. Und was noch? Ah ja, und dann ein besonderer Haken. Was also in normaler Modallogik Erfüllbarkeit heißt, heißt in Beschreibungslogik auch Erfüllbarkeit manchmal oder je nach Kontext und wer es schreibt, Konsistenz. Das ist natürlich eine terminologische Katastrophe, ja. Also Konsistenz ist was Syntaktisches, ja, Widerspruchsfreiheit in einem Beweissystem. Erfüllbarkeit heißt Existenz eines Modells. So, nicht? Da ich weiß nicht, wer den Klopper in Beschreibungslogik-Terminologie eingeführt hat, aber ja, nun mal so ist es halt. Also der Begriff Konsistenz hat in der Beschreibungslogik schon deswegen nichts zu suchen, weil die sich für Axiomatisierung normalerweise nicht interessieren, ja, also anders als die Modallogiker. Also sprich, wir werden kein Beweissystem kennenlernen für Modallogik, wir werden nur Algorithmen, Quatsch, für Modallogik, ja, in äquivalenter Weise für Beschreibungslogik, wir werden nur Algorithmen kennenlernen. Ja? Und gut, indem diese Algorithmen alle tatsächliche Entscheidungsverfahren sind und nicht nur ein Halbentscheidungsverfahren wie bei Logik erster Stufe, könnte man die tatsächlich auch eine Axiomatisierung nennen. Ja, dann also axiomatisiere ich eine Logik halt durch alle ihre gültigen Formeln. Ja, das ist eine rekursive Axiomatisierung, denn ich kann ja von einer gegebenen Formel entscheiden, ob sie gültig ist oder nicht. Aber es ist offenbar nicht so ganz das, was man haben will, nicht? Und es gibt vollständige Axiomatisierungen, aber in der Beschreibungslogik interessieren die eben nicht, weil die nur Reasoner implementieren wollen, nicht? Gut, und insofern ist also der Begriff Konsistenz da im Grunde noch frei, das so viel ja, also es gibt nicht innerhalb der Beschreibungslogik jetzt Verwirrung deswegen, ja, aber trotzdem geht das natürlich eigentlich nicht gut, aber so ist es. Okay, dann hatte ich eingangs versprochen, dass ja diese Logik nun ein Fragment von Logik erster Stufe sein soll. Insofern sollte man mal gucken, ob man denn nun tatsächlich also in der Lage ist, diese Formeln in Logik erster Stufe zu übersetzen. Gut. Wenn ich mir das ansehe, offensichtlich schon. Ja, also ich meine, die Semantik ist ja mehr oder weniger eine First-Order-Formel. Insofern geht das auch ohne weiteres. Das Einzige, was dabei dieser Übersetzung so ein bisschen subtil ist, ist, dass man, das ist mehr so eine Programmiersache gewissermaßen, ja. Offenbar haben diese Formeln alle eine freie Variable, die implizit ist. Ja, also jede Formel wird ja erfüllt oder nicht erfüllt von einem einzelnen Zustand. Das heißt, jede Formel ist im Grunde was mit einer freien Variable. Deswegen muss ich nur einen Zustand angeben, um zu sagen, ob sie erfüllt ist oder nicht. So, und diese freie Variable hat aber keinen Namen. So, das heißt, ich muss Namen explizit angeben, den ich dieser freien Variablen geben will. Und der Punkt ist, offenbar, das sieht man hier, ja, ändert der sich zwischendurch gelegentlich mal. So, das muss ich also in dieser Übersetzung berücksichtigen. Ja, also ich definiere also jetzt die Standardübersetzung einer Modalformel phi mit Aufpunkt x, also x ist jetzt der Name meiner freien Variablen, sodass also, ja, das eine äquivalente Übersetzung ist im folgenden Sinne: m, x erfüllt phi genau dann, wenn m, x ist jetzt schlecht. Schreiben wir mal w, also auch ein guter Buchstabe für Elemente des Grundbereichs, w wie Welt, ja. Genau dann, wenn m, w erfüllt phi von x. Das ist ja auch bei uns eine legale Schreibweise, ja, weil wir so eine freie Variable hier, das ist phi von x, Quatsch, stx von phi und dabei natürlich die freien Variablen in stx von phi, das ist immer gerade, also gut, enthalten in x würde reichen, aber in der Tat ist die Übersetzung so gebaut, dass also x auch immer tatsächlich vorkommt. Also die freien Variablen dieser Standardübersetzung, das ist genau die einelementige Menge x. Und das heißt, das w hier ist meine Interpretation von x nach unseren sonstigen notationellen Konventionen. So, also wie definiere ich das Ding? Ja, das meiste ist klar, bis auf zwei Dinge. Nicht? Also einmal muss ich sagen, wie übersetze ich die propositionalen Atome. Wie mache ich es? Na, einfach nur x wäre ja keine Formel, nicht? Also es muss ja schon eine Formel sein, die rauskommt. Und es sollte ja tunlichst von dem p irgendwie abhängen, nicht? Also das, Ich habe jetzt natürlich fieserweise nicht gesagt, was also den propositionalen Atomen und den Rollennamen jetzt in Begriffen von First-Order-Signatur entspricht, nicht? Aber das kann man vielleicht raten, nicht? Denn, also was wird aus dem P in First-Order-Signatur? Ein Prädikat welcher Stelligkeit? Unär. So, P wird ein unäres Prädikat. So, welche Formel kommt also raus?
Also P von X.
P von X, genau. Ne? So, ne? Also ST von X wird P von X und STX von Diamond E Phi. Ich muss irgendwann mal trainieren, hübschere Diamonds zu malen. So, wird, naja, nicht die erwartete First-Order-Formel. Also, es existiert ein, ich sag mal saubererweise Y und nicht X'. Also es existiert ein Y, so das gilt. Also erstens, ich erreiche jetzt von X aus das Y. Das ist also einfach RIXY. Ja, ich mache also aus dem R, achso, ich wollte das so schreiben. Ich mache aus dem RI jetzt also ein binäres Prädikat. Und naja, und das Y muss jetzt die Formel unterm Diamond erfüllen, aber die muss ich natürlich auch noch übersetzen. Ja, das heißt also, jetzt kommt Phi und darauf wende ich die Standardübersetzung an, aber die hat jetzt natürlich auf Punkt Y. Nicht? Das heißt also, der Index der Standardübersetzung, der verändert sich während der Rekursion. Nicht? Wenn ich das also in Haskell ausprogrammiere, habe ich da zwei Argumente drin. Nicht? So, ja, das ist die Standardübersetzung und naja, dann gibt es noch eine Mitteilung, die einfach jetzt dann das meiste am Zettel bearbeitbar macht. Und zwar eben noch und zwar eben noch sogenannte Terminologien, beziehungsweise eben einfach T-Boxen. T-Box ist kurz für Terminology Box. Dem steht gegenüber die A-Box wie Assertion Box. Also in der Assertion Box steht Wissen über Individuen und in der Terminology Box steht eben ja, Wissen über Terminologie drin, über Ausdrücke oder wenn man will, Weltwissen. Ne? Okay. Also in der T-Box stehen, das ist also einfach eine Menge von sogenannten Axiomen und Axiome können eine von zwei Gestalten haben. Entweder diese hier, C ist enthalten in D oder C ist gleich D. Sowas hier heißt eine im allgemeinsten Fall eine General Concept Inclusion. Das Wort, also in Mathe, also das ist wieder, also es gibt zwei Dinge, die eigentlich schlecht sind in der Bildung mathematischer Begriffe. Ja. Das eine ist, dass man das Wort General drin unterbringt. Ja. Also natürlich gibt es nicht klammheimlich irgendwelche Restriktionen, die man nicht hinschreibt. Ansonsten sagt General nichts aus. Ja. Und es, ne, also es ist abgesehen davon, dass man das eigentlich dann überall verwenden müsste. Ja, also ich sage ja auch nicht General Group, ich sage nur Group. Ja, also ich meine, Gott. Das andere, was man nicht verwenden sollte, ist die Silbe nicht, um anzudeuten, dass man irgendwelche Axiome weglässt. Nicht? Das ist auch populär, es ist auch genauso Quatsch. Ich schimpfe immer auf die sogenannten nicht-assoziativen Algebren. Also nicht-assoziative Algebren sind Algebren, in denen eben, das ist eine Klasse von Algebren, in denen ich halt das Assoziativgesetz nicht verlange. Natürlich ist aber jede assoziative Algebra auch eine nicht-assoziative Algebra. Man darf als Informatiker da nicht zu laut meckern, denn zum Beispiel ist ja auch jeder deterministische Automat gleichzeitig ein nicht-deterministischer Automat. Ja? Gut. Also, aber immerhin, das heißt nun mal so General Concept Inclusion, kurz GCI. Das General dabei bezieht sich darauf, dass ich die linke Seite eben nicht weiter einschränke, sondern da beliebige zusammengesetzte Konzepte zulasse. So, die Semantik. Von den Dingern ist jetzt auf ganzen Interpretationen definiert. Also eine ganze Interpretation kann sowas entweder erfüllen oder nicht. Und zwar, ja, das kann man dann raten, ja, also eine Interpretation erfüllt eben so eine General Concept Inclusion, C ist enthalten in D, nun, ja, eben genau dann, wenn die Interpretation von C in der von D enthalten ist, entsprechend, naja, hiermit gleich, ne? Damit ist natürlich die Gleichheit zunächst mal überflüssig. Ja, also nicht, wenn ich eine Gleichheit drin habe, dann kann ich die im Prinzip wieder loswerden, indem ich sage, gut, das sind halt einfach zwei Inklusionen, eine von links nach rechts, eine von rechts nach links. Man kann das einschränken. Eine klassische T-Box ist eine solche, wo, jetzt muss ich gucken, so, in einer klassischen T-Box habe ich nur echt gleich, also nicht enthalten. Und und in so einer Gleichung ist die linke Seite immer atomar. So, das ist eine klassische T-Box. Klassische T-Boxen sind ein mäßig sinnvoller Begriff. Die haben nur in sehr seltenen Fällen irgendwie bessere Eigenschaften als unrestringierte T-Boxen. Aber in so einer klassischen T-Box kann ich eine Relation ablesen auf den Konzeptnamen mit die schreibe ich mal U wie uses, ja, und ich sage A uses B, ja, dann wenn A gleich, wenn in der T-Box eine Gleichung A gleich D vorkommt, sodass auf der rechten Seite B vorkommt. Ja, also ich kann mir also denken, die T-Box als ein Stapel von womöglich zyklischen oder miteinander clashenden Definitionen. Ja, also ohne Rücksicht auf Verluste definiere ich A als alles mögliche Zeugs. Und wenn auf der rechten Seite einer Definition von A eben B vorkommt, dann sage ich, A verwendet B und T ist dann A zyklisch. Wenn eben U A zyklisch ist. Wenn UA zyklisch ist und noch was gilt. Jedes A kommt also als linke Seite in höchstens einer Gleichung vor. Ne? Also in eine azyklische T-Box ist also was relativ Primitives, ja, und was also eigentlich überhaupt keine Ausdrucksstärke auch zu dem Formalismus dazufügt, sondern also eine azyklische T-Box ist einfach so eine Reihe von Konzeptabkürzungen, die ich im Prinzip alle rekursiv ausexpandieren könnte, ohne dass groß was passiert. Ja. Also es ist jetzt klar, was das heißt. Ja, ich habe es ein bisschen salopp formuliert, aber es müsste klar sein, was das heißt. Also es ist jedes, also die Definitionen sind also eindeutig, klatschen nicht untereinander. Wenn ich das nicht drin hätte, dass also jedes A höchstens einmal links vorkommen darf, dann ist das natürlich sofort genauso ausdrucksmächtig wie General Concept Inclusions, weil ich einfach ein A nehme und das einmal gleich der linken Seite und einmal der rechten Seite meiner Gleichung gleichsetze. Gut, also nicht Concept Inclusions, sondern wie beliebige Gleichungen. Das heißt, das muss man schon verlangen, dass also jedes A nur eine Definition hat, und ich verlange dann, dass also dieses gegenseitige Verwenden in den Definitionen voneinander, dass das zu keinen terminologischen Zyklen führt, gewissermaßen. Nicht zum Beispiel unser, ach nee, wir haben ihn nicht, also dieser hier nicht, also der Popular Guy, ja, nicht der, diese Definition, die wäre nun mal gerade nicht azyklisch, denn da habe ich natürlich gerade diesen Zyklus hier nicht. Also Popular Guy verwendet sich selbst in seiner eigenen Definition. Da haben wir also eine zyklische Definition, das ist also keine azyklische T-Box. So, ja, das habe ich eben jetzt noch machen wollen, weil das eben als Nebenfrage da in der ersten Aufgabe mitgebraucht wird, nicht, dass man also guckt, wo kommt man mit azyklischen T-Boxen aus und wo braucht man eben solche terminologischen Zyklen. Ich habe es eben gesagt, also azyklische T-Boxen, die ändern die Ausdrucksmächtigkeit eben überhaupt nicht. Ja, also ich brauche eigentlich nur überall jedes Konzept durch seine Definition zu ersetzen. Ja, und wenn ich ein Konzept angucke, dann brauche ich nichts über die T-Box zu wissen, sobald ich eben die Abkürzungen aus der T-Box raus expandiert habe. Nicht? Das ist anders bei solchen Dingen hier. Ja, also das hier, das sagt mir eben was über PG, was ich also so mit so einem zusammengesetzten Konzept oder eine Formel eben nicht ausdrücken könnte. Das sehen wir uns dann noch genauer an, wenn dann, eingeschränkt. Wir haben jetzt noch nichts über Reasoning gesagt, das machen wir dann nächstes Mal. Nicht? Dann haben wir also so eine Anzahl Reasoning-Probleme, die eben insofern ein bisschen subtil definiert sind, als eben dann immer die T-Box dahinter steckt. Gut, was aber für die zweite Aufgabe ist das, glaube ich, nee, die dritte Aufgabe übrigens keinen Unterschied macht, ja, also bei der dritten Aufgabe, ja, da können Sie die T-Box vergessen und einfach nur an Modallogik und Erfülltheit von Formeln denken. Ja, dann brauchen Sie also über T-Boxen nichts zu wissen. Gut, also in dem Sinne, ich sage bis Donnerstag.